Zunächst rezensiert Irmgard Lumpini John Ronson, The Psychopath Test.
Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco?
John Ronson, The Psychopath Test, A Journey to the Madness Industry. Die Welt ist ein Irrenhaus. Wir leben in einer kranken Gesellschaft. Die meisten meiner Lohnarbeitskollegen sind nicht zurechnungsfähig. Dies sind Allgemeinplätze, von denen alle überzeugt sind. Seien es der gemeine Stammtisch, die Muttis auf den Spielplätzen, politische Parteien und meine Freundinnen, nüchtern oder betrunken. Wahn wird ganzen Bevölkerungsgruppen unterstellt. Fast jede in meinem Bekanntenkreis hat sich einer Psychotherapie unterzogen. John Ronson ist ein investigativer Journalist, Dokumentarfilm- und Radiomoderator, dessen Spezialgebiete Weltverschwörung, Wahn und paranormale Erscheinungen sind. Sein bekanntestes Werk ist dank der Hollywood-Verfilmung mit George Clooney und Ewan McGregor das nonfiktionale The Man Who Stares at Goats, zu Deutsch Männer, die auf Ziegen starren. Mitte dieses Jahres erschien, vorerst nur auf Englisch, sein neues Buch The Psychopath Test im Untertitel A Journey to the Madness Industry. John Ronson schreibt nicht als objektiv beobachtender Journalist, der angeblich wertungsfrei seine Erkenntnisse einem wissbegierigen Bildungsbürgertum mitteilt. Er ist vielmehr der Protagonist seiner Reportagen, der sich häufig als unwissend geriert und damit bei den anderen Vertrauen erwirkt. Als Journalist mit gutem Ruf wird er von einer Neurologin kontaktiert. Sie hat, wie einige ihrer Kollegen auch, ein mysteriöses Buch erhalten, äußerst aufwendig gestaltet und mit rätselhaftem Inhalt. Auf dem Einband ist eine Zeichnung Eschers, der Titel Being or Nothingness. Einige Seiten sind leer, einige enthalten Sätze, an einer Stelle ist ein Teil des Blattes herausgeschnitten. Einige der Empfänger rätseln in Foren und auf Facebook über Sinn und Autorenschaft. John Ronson wird also gebeten herauszufinden, wer hinter diesen Büchern steckt, um die Botschaft des Buches entziffern zu können, deren Urheberschaft unter anderem bei obskuren christlichen Gruppen vermutet wird. In einem hübschen Twist verweist die Geschichte auf Douglas Hofstadter, der mit seinen Untersuchungen zu menschlicher Intelligenz und Erkenntnis stets vor zu großer Vereinfachung von komplexen Zusammenhängen warnt. Ronson löst das Rätsel um die Urheberschaft. Es handelt sich um einen Psychologen, der nach Hofstadters Aussage ganz einfach ein Crackpot, also ein Irrer ist. Dieser Gedanke erscheint Ronson faszinierend. Wie groß der Einfluss eines Irren, des Buchautors, auf das Leben anderer war, die seinen Wahn nicht erkannten. Wie groß ist also der Einfluss von psychisch Kranken auf die Welt? Ist etwas dran an der These von den Psychopathen in Nadelstreifen? Dabei bedient sich John Ronson unterschiedlichster Quellen und er tut dies äußerst unvoreingenommen. So scheut er sich nicht, mit Mitgliedern von Scientology Kontakt aufzunehmen, auch wenn er als rationaler Vernunftsmensch, für den er sich meist hält, dieser religiösen Organisation und ihren Lehren zutiefst misstrauisch gegenübersteht. Diese Offenheit gegenüber journalistischen Quellen ermöglichen ihm Kontakte und Einsichten, die hierzulande eher selten zu finden sind, wo zwar mit objektivem Gestus, aber aus einem starren Werte- und Vorurteilssystem heraus Ereignisse und Personen eingeordnet werden und ein Großteil von John Ronsons Quellen von vornherein abgelehnt würde. Ausgangspunkt für diesen Kontakt war der mir bisher nicht bekannte Konflikt zwischen Scientology und Psychologie, die von Scientology als unwissenschaftliche Scharlatanerie nicht nur abgetan, sondern regelrecht bekämpft wird. In einigen Kampagnen gelang es Scientology gar, dies für einige im Rampenlicht stehende Psychologen zu beweisen. Zurückzuführen ist dieser Konflikt auf eine Behandlung des Scientology-Gründers Hubbard, der Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre behandelt wurde. Einige der Behandlungsmethoden der Psychiatrie, die sich mit der Diagnose und Therapie psychischer Erkrankungen beschäftigt, erscheinen nur wenige Jahrzehnte, nachdem sie als Standard galten, grausam und unmenschlich. Erinnert sei hier an Elektroschocks, die heute als Folter gelten, und an die Lobotomie, ein Eingriff, bei dem Patienten Nervenbahnen im Gehirn durchtrennt wurden, um sie zum Beispiel von Hyperaktivität oder Homosexualität zu heilen. Diese Operationen verschwanden nicht etwa aufgrund einer Neubewertung als grausame Methode, sondern weil 1952 das erste Psychopharmakon massenhaft auf den Markt gebracht wurde. Auch bei gesellschaftlichen Unruhen wurden Ursachen häufig in psychologischen Störungen vermutet, anstatt in gesellschaftlichen Missständen. Als symptomatisch für diese Verlagerung von Problemen in den selbstverantwortlichen Bereich des eigenen Körpers, genauer in neuronale Störungen des Gehirns, können die immer mehr zunehmende Diagnostizierung von lebhaften Kindern mit ADS oder die ansteigende Medikation bei der mittlerweile als Volkskrankheit bezeichneten Depression gelten. Nun mag es mehr als genügend Gründe für Depressionen in unserer kaputten Gesellschaft geben. Die massenhafte Diagnostizierung von Frauen mit Hysterie, lateinisch für Gebärmutter, die einst als Hauptkrankheit von Frauen galt, kommt in den heutigen Katalogen für die Diagnose von Krankheiten gar nicht mehr vor. Eine gewisse Skepsis scheint also geboten. Als Beweis für die Unfähigkeit der Psychologie, die gesunde Leute in Psychiatrien festhält, wird John Ronson der Kontakt zu Tony, der Name ist ein Pseudonym, vermittelt, der im Portmore Hospital inhaftiert ist, in dem die gefährlichsten Psychopathen, unter ihnen viele Mörder, in Großbritannien eingesperrt sind. Tony behauptet, zu Unrecht eingesperrt zu sein. Als ihm wegen eines brutalen körperlichen Angriffs auf einen Obdachlosen 7 Jahre Haft drohten, beschloss er, auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren und Wahnsinn vorzutäuschen. Dabei bediente er sich popkultureller Ikonografien der Filmgeschichte. Er zitierte Dennis Hoppers Rolle in Blue Velvet, der Liebesbriefe direkt aus seinem Herzen schreibt, wobei ihm die Kugel aus einer Knarre als Liebesbrief gilt. Als er weitere Befragungen hat, erweitert er sein Repertoire um Filmzitate aus Hellraiser, A Clockwork Orange und Crash, David Cronenbergs Film über Leute, die durch inszenierte Autounfälle sexuellen Lustgewinn verspüren. Als Tony in Portmore eintrifft, ist ihm klar, dass er einen Fehler gemacht hat und er versucht, das Personal von seiner psychischen Gesundheit zu überzeugen. Genau dies gilt aber als Beweis seiner Krankheit. Als er anschließend an den Therapiemaßnahmen teilnimmt, wird ihm dies als Akzeptanz seiner Krankheit ausgelegt. In diesem Dilemma befindet er sich schon 12 Jahre, als ihn John Ronson aufsucht, der ihn als sympathischen jungen Mann erlebt. Da John Ronson sein fehlendes Wissen über psychisch Kranke an der richtigen Einschätzung von Tonys Gesundheitszustand zu hindern scheint, offensichtlich empfindet er ja anders als das Personal von Portmore, besucht er ein Seminar von Robert Hare. Dieser hat einen Test entwickelt, der mittlerweile als Standard für die Einschätzung von Menschen als Psychopathen gilt. Der Test besteht aus 20 Teilen, bei denen verschiedene Eigenschaften mit Hilfe von Untersuchungen, Interviews und Beobachtungen auf Skalen eingeschätzt werden. Dazu muss man wissen, dass ein positives Testergebnis für die Betroffenen verheerende Auswirkungen hat. Psychopathie, also eine schwere Form der dissozialen, antisozialen Persönlichkeitsstörung, gilt als nicht heilbar. Es werden zwar verschiedene Therapieformen untersucht, aber keine gilt bisher als unumgänglich erfolgsversprechend. Charakterisiert werden Psychopathen durch mangelnde Empathie oberflächliche Gefühle, mangelndes Verantwortungsbewusstsein, Stimulationsbedürfnis, das Fehlen von realistischen langfristigen Zielen und Promiskuität. Die Anwendung des Tests darf nur durch entsprechend ausgebildete Fachleute erfolgen. Dies ist auch die Diagnose, die Tony im Portmore Hospital erhalten hat, dessen Fachpersonal mittlerweile akzeptiert, dass er seinen Wahnsinn vorgetäuscht hatte. Das Problem mit Psychopathen ist allerdings, so sagen Psychologen, dass sie überall sind. Es gibt Schätzungen, nach denen 1% der Bevölkerung Psychopathen sind. Verbale und nonverbale Hinweise sind für Nicht-Eingeweihte bzw. entsprechend Geschulte kaum zu entziffern. Eine der Testreihen von Robert Hare zeigte, dass 3,9% von Beschäftigten im höheren Management Psychopathen sind. Ron Johnson besucht also eines dieser Seminare und wendet dann seine neuen Erkenntnisse bei Treffen mit diagnostizierten, aber auch vermuteten Psychopathen an und besucht Protagonisten der Erforschung von möglichen Therapien, die, wie bereits erwähnt, bis heute erfolglos blieben. In einer Gesellschaft, in der Abweichung selten mit Anerkennung und Berühmtheit belohnt, meist jedoch mit Ausschluss und Herabwürdigung sanktioniert wird, erscheint der Hare-Test wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn Psychopathen nicht in der Lage sind, genuine tiefe Gefühle für andere zu entwickeln, sondern vielmehr Mimik und Gestik ihres Gegenübers kopieren, um Sympathie zu erzeugen, dies aber auch in Selbsthilfebüchern aller »Wie wirke ich besser auf meine Umwelt und werde beliebt« als Strategie empfohlen wird, dann verhält es sich mit Psychopathen wie mit Weltverschwörungstheorien. Je mehr man danach sucht, desto mehr Beweise findet man. Die Gefahr, in eine endlose Schleife des Wahnsinns zu geraten, ist groß. John Ronson gerät in diesen Strudel und es ist nur ein schwacher Trost, dass man mit großer Sicherheit kein Psychopath ist, wenn man sich fragt, ob man einer ist. Der Sog des Wahnsinns ist verführerisch und scheint, trotz des lakonischen Stil Ronsons, teilweise übermächtig. Stellenweise zerflattert die große Reportage und indem Ronson versucht, möglichst viele Aspekte in The Psychopath Test unterzubringen, wird es manchmal zu viel. Am besten ist Ronson, wenn er über Treffen und Gespräche schreibt, wenn er selbst erlebte Situationen seinen Reflexionen gegenüberstellt. Beschreibungen, bei denen ihm dieses Gegenüber fehlt, wenn er zum Beispiel über die Geschichte der Klassifikationen psychischer Krankheiten schreibt, sind wesentlich schwächer. Ich verstehe, warum diese Teil des Buches wurden, eben um den Gegenstand erschöpfend zu behandeln, aber das ist dann leider auch teilweise erschöpfend. Nicht nur Psychopathen oder vermeintliche Psychopathen oder Leute, die die Krankheit diagnostizieren und erforschen, werden in dem Psychopath-Test befragt. Ronson fragt auch danach, woher unsere Faszination für diese Krankheit stammt. Er trifft eine ehemalige TV-Journalistin, die die These vertritt, dass in heutigen Fernsehformaten bevorzugt mental labile Leute gezeigt werden, da diese sich eher und mehr entblößten und der Lächerlichkeit preisgeben würden. Ein weiteres Beispiel aktueller Faszination mit Psychopathen ist die Serie Dexter, die dem psychopathischen Protagonisten mit Distanz, aber auch Sympathie und Verständnis begegnet. Journalismus und andere Medien tragen nach Ronson zu dem Eindruck bei, dass wir in einer Gesellschaft des Wahnsinns leben. Daher auch der Verweis auf die Madness Industry im Untertitel des Buches. In The Psychopath Test, A Journey to the Madness Industry finden sich viele überraschende Erkenntnisse und Fragen. Mit einer möchte ich Ronsons Buch ausdrücklich unseren HörerInnen empfehlen. Zitat: Es gibt keinen Beweis dafür, dass wir auf diesem Planeten sind, um besonders glücklich oder besonders normal zu sein. Und es spricht viel dafür, dass unser Unglück und unsere Abweichungen, unsere Ängste und Zwänge, also die am wenigsten geschätzten Teile unserer Persönlichkeit, uns dazu bringen, eher interessante Dinge zu tun.
Or received the package the exact same way Deborah had, in a padded envelope from Gothenburg, upon which was written, "We'll tell you more when I return." They'd gathered on blogs and message boards and were trying to crack the code. Maybe, suggested one recipient, the book should be read as a Christian allegory. Even from the enigmatic, "We'll tell you more when I return," clearly a reference to the second coming of Jesus. The authors seem to be contradicting Sartre's atheist being and nothingness, not B or N. A researcher in perceptual psychology called Sarah Alred agreed, "I have a vague suspicion this is going to end up being some viral marketing, advertising ploy by some sort of religious organisation in which academics, intellectuals, scientists, philosophers will come off looking foolish." To others, this seemed unlikely. The expensiveness factor rules out the viral theory unless the campaign is counting on the carefully selected targets to ponder about the mysterious book online. Most of the recipients believed the answer lay, intriguingly, with them. They had been hand-picked to receive the package. There was clearly a pattern at work. But what was it? Had they all attended the same conference together years ago or something? Maybe they were being headhunted for a top position in some secretive business. "First one to crack the code gets the job, so to speak," wrote one Australian recipient. What seemed obvious was that a brilliant person or organisation with ties to Gothenburg had devised a puzzle so complex that even clever academics like them couldn't decipher it. Perhaps it couldn't be decoded because the code was incomplete. Maybe there was a missing piece. Someone suggested holding the letter closely over a lamp or try the iodine vapour test on it. There may be some secret writing on it in another type of ink. But there didn't turn out to be any secret writing. They threw up their hands in defeat. If this was a puzzle that academics couldn't solve, maybe they should bring in someone more brutish, like a private investigator or a journalist. Deborah asked around, which reporter might be tenacious and intrigued enough to engage with the mystery? They went through a few names, and then Deborah's friend James said, "What about John Ronson?" On the day I received Deborah's email inviting me to the Costa Coffee, I was in the midst of quite a bad anxiety attack. I'd been interviewing a man named Dave McKay. He was the charismatic leader of a small Australian religious group called the Jesus Christians, and had recently suggested to his members that they each donate their spare kidney to a stranger. Dave and I had got on pretty well at first. He'd seemed engagingly eccentric, and I was consequently gathering good material for my story, enjoyably nutty quotes from him, etc. But when I proposed that group pressure emanating from Dave was perhaps the reason why some of his more vulnerable members might be choosing to give up a kidney, he exploded. He sent me a message saying that to teach me a lesson he was putting the brakes on an imminent kidney donation. He would let the recipient die and her death would be on my conscience. I was horrified for the recipient and also quite pleased that Dave had sent me such a mad message that would be good for my story. I told a journalist that he seemed quite psychopathic. I didn't know a thing about psychopaths, but I assumed that that was the sort of thing they might do. The journalist printed the quote. A few days later, Dave emailed me. "I consider it defamatory to state that I am a psychopath. I have sought legal advice. I have been told that I have a strong case against you. Your malice towards me does not allow you to defame me." This was what I was massively panicking about on the day Deborah's email to me arrived in my inbox. "What was I thinking?" I said to my wife Elaine. "I was just enjoying being interviewed. I was just enjoying talking. And now it's all fucked. Dave McKay is going to sue me." "What's happening?" yelled my son Joel, entering the room. "Why is everyone shouting?" "I made a silly mistake. I called a man a psychopath and now he's angry," I explained. "What's he going to do to us?" said Joel. There was a short silence. "Nothing," I said. "But if he's not going to do anything to us, why are you worried?" said Joel. "I'm just worried that I've made him angry," I said. "I don't like to make people angry or upset. That's why I'm sad." "You're lying." "Play the trumpet, I'll hit that bong and break you off something soon. I got to get my props. Cops come and try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad. And I'm out in the night, who's scared? Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make the eye strain. A nigga like me is going insane. We'll be right back.
crazy.